Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und wir haben uns jetzt wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die aktuellsten Themen im Handball zu sprechen. Champions League Final vor unser Handball- oder Handball-Bundesliga-Team der Saison. Und wir haben Katharina Wilder zu Gast im Interview, um mit ihr über ihre Karriere und auch die anstehende Beach-Handball-WM zu sprechen. Und heute habe ich einen Gast erstmal bei mir, den zum ersten Mal bei uns im Podcast mit dabei ist, über den ich mich sehr freue. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich begrüße jetzt ganz herzlich den lieben Kollegen Tobias Schiemann. Hallo Tobias.
Grüße.
Ja, servus Tobias. Wie gesagt, du bist zum ersten Mal dabei. Die Handballfans werden dich kennen von Sport Deutschland, während EM und WM bei Männern und Frauen auf jeden Fall zu hören, aber natürlich auch Motorsport. Aber Handball schon die größere Leidenschaft oder eher Motorsport?
Also Handball spiele ich halt oder habe ich gespielt, seitdem ich 6 Jahre alt bin und auch gar nicht so verkehrt, aber naja gut, da kann es mir oben hat's nie gereicht, so ehrlich muss man auch sein. Aber habe da viel Zeit investiert, habe viel Handball gespielt, von daher, das ist schon die große Liebe natürlich. Der Motorsport kam dann erst nachträglich so dazu, aber ich würde mal sagen, da sind wir auf einer Augenhöhe mittlerweile, aber Handball ist schon meine große Leidenschaft, mein großes Baby.
Ja, ich glaube, bin ich definitiv bei dir. Wenn man das selbst gespielt hat, ist es immer noch mal was anderes und das macht so noch mal eine größere Leidenschaft einfach. Ja, ich habe schon gesagt, wir wollen ein bisschen über das Champions League Final Four sprechen, über das Turnier in Köln jetzt erstmal wieder auch mit Fans, das natürlich sehr, sehr schön gewesen ist, nachdem es jetzt ja aufgrund von Corona 2 Jahre lang ohne Fans gewesen ist. Jetzt findet es dann auch bis 2026 statt und man hat es auch wieder gesehen, Köln als Handballhochburg, das ist einfach so, das passt perfekt, dieses Event dahin.
Ja, definitiv. Also ich war selbst 2007 beim WM-Finale in der Kölner Arena. Damals hießen, glaube ich, noch nicht Langsens Arena, die sind noch irgendwie anders. Das ist eine überragende Halle. Also schöner Handballtempel, vor allem wenn da halt richtig was los ist. Von daher, ich bin da echt mega happy, dass wir A, natürlich das feine Vorhaben und B, aber auch in Zukunft da noch weiter Handball erleben dürfen. Für den Vereinssport hat es nicht gepasst. VfL Gummersbach kann da ein Liedchen von singen. Also das war leider eher eine Fehlkalkulation, damals dahin zu gehen. Aber für Groß-Events, für solche Endspiele, für solche Final Fours ist das überragend.
Auf jeden Fall. Oder auch für EM, WM passt das auch.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön. Und wir wollen natürlich jetzt über die Spiele sprechen und uns mit der deutschen Mannschaft beschäftigen. THW Kiel im Halbfinale gegen den vermeintlichen Favoriten gespielt, FC Barcelona. Und wir wissen es ja eigentlich, wie es in Köln ist. Der Favorit gewinnt meistens eigentlich nicht das Turnier. Wir müssen aber sagen, das Spiel haben sie gewinnen können. 34-30 in dem Spiel, wo ich sage, Kiel hat gut mitgehalten. Und mit der besseren Torhüterleistung hätte es vielleicht zum Sieg gereicht.
Ja, interessanterweise, ne, weil da hat man sich eigentlich ja immer drauf verlassen können, aber es ist wie immer bei solchen Spielen, bei großen Turnieren geht's einfach darum, du brauchst einen guten Torhüter, das haben wir auch im Finale jetzt gesehen, ehrlich gesagt, da hat sich das bewahrheitet, da beide Mannschaften auf Augenhöhe gespielt haben, weil die Torhüter einfach beide auch auf Augenhöhe waren, dementsprechend, ja, war der THW nah dran, aber es hat am Ende nicht gereicht, das muss man klar sagen.
Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand es sehr überraschend zu sehen, wie wenig dann trotzdem Dario Quentstedt gespielt hat. Hat man da vielleicht auch gesehen, warum man sich dann von ihm jetzt auch im Sommer trennen wird, weil ja, ich glaube, er hat 3 Bälle gehalten oder zu 3 Bällen kam man nur rein, also er ist relativ spät. Ist schon ein bisschen verwunderlich eigentlich, oder?
Ja, also ich finde auch, man sollte ihm eigentlich schon mehr Zeit geben. Klar, Niklas Sandin ist eigentlich unerreichbar. Also klar. Das ist halt immer das Problem. Das ist wie beim FC Bayern mit Manuel Neuer und jeder, der danach kommt, hat halt Pech gehabt. Beim Handball ist natürlich ein bisschen anders, weil du halt natürlich den zweiten Torhüter öfter bringen kannst, weil du einfach die Möglichkeit der Wechsel hast. Aber ich glaube tatsächlich auch für Dario Quenstedt ganz wichtig, mehr Spielzeit zu bekommen, wenn er nochmal richtig angreifen will, dann kann er sich nicht beim THW Kiel auf der Bank irgendwie da so lange verdingen, das bringt einfach nichts.
Ja, und dann im Finale ging es dann für Barcelona gegen Kielce, die das ja hochdramatische Spiel gewonnen haben gegen Telekom Veszprém 37-35 in einem Spiel, wo es eigentlich eine Halbzeit lang gut aussah für Veszprém und ja, dann kam Kielce und Andi Wolf.
Ja, eben, Andy Wolf. Ich bin total begeistert wieder von dem ganzen Wochenende auch von ihm. Ich habe gestern dann Gary Paubert hier von der Zone schon zwischendurch geschrieben. Ich so, Mann, wenn er endlich mal wieder in der Nationalmannschaft so halten würde, das wäre einfach wirklich der Hammermoment. Das klappt im Verein irgendwie immer ein bisschen besser und er ist einfach wirklich, er ist eine Granate im Tor. Ich weiß nicht, warum es in der Nationalmannschaft so oft nicht klappt. Ich weiß nicht, ob er sich da zu sehr unter Druck setzt, zu sehr beobachtet fühlt. Bei Kjelte ist es halt ein bisschen anders, ne? Da wird er in Deutschland halt nicht so wahrgenommen, ne? Da wird er nur von den Insidern wahrgenommen, da wird er nur so ein bisschen am Rande halt eben immer mal wieder so hervorgehoben, aber dann kommt immer wieder die Diskussion, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann ist auf einmal ARD, ZDF da, dann ist Sportdeutschland da, da sind auf einmal, weißt du, das ganze Auge wieder auf Augenmerk auf ihm und er hat ja auch den Anspruch, immer ganz toll zu halten und das kann er ja auch, aber er müsste halt auch in der Nationalmannschaft öfter umsetzen, so wie er es jetzt hier an diesem Wochenende getan hat.
Ja, definitiv. Und war ja dann auch einer der Garanten dafür, dass Kjelse dann auch im Finale lange mit dabei gewesen ist. Verlängerung gab's, dann gab's das 7-Meter-Werfen. Und ich hatte mich schon so, als es in die Verlängerung ging und als Kjelse so den Ball zum Ende hat, gedacht so, ja, diese Situation kurz vor Ende der regulären Spielzeit, wo sie, ich glaube, es sind noch 3 Sekunden oder 5 Sekunden zu spielen und der ganze Innenblock rückt raus und dadurch ist Karalek komplett frei. Und da habe ich gesagt, so, das könnte vielleicht diese Aktion sein, die dieses Spiel entscheidet, wo sich die Barcelona am Ende darüber ärgern werden, dass sie ja halt da nicht konsequent verteidigt haben.
Absolut, das war gigantisch, dieser Versuch, alles konzentriert sich, der Innenblock auf den Rückraumshooter und dann ist der Kreis komplett frei. Also es war auch tatsächlich schlecht verteidigt in dem Moment. Also die Absprache hat null gepasst, alles stürzt raus und keiner passt hinten auf den Kreislauf. Also das ist beachtlich eigentlich für das, dass sie das Spiel über relativ gut unter Kontrolle hatten, dann am Ende da wirklich auf so einen Bauerntrick reinfallen am Ende des Tages. Hat mich ein bisschen gewundert. Hat aber auch gezeigt, jeder wollte in dem Moment, glaube ich, wirklich das Tor verhindern und auf jeden Fall das Spiel in der regulären Spielzeit entscheiden. Ja, und dann haben sie leider ihren Kreisel vergessen. Wer war es? Thiagos Petros, ne? Hat dann getroffen.
Nee, Karalek war es.
Karalek war es dann.
Ja, danke. Karalek, der getroffen hat, der auch dann MVP geworden ist nach dem Turnier. Können wir mit gleich nochmal drüber sprechen. Ja, und dann aber Kjelse, dann hat die gesagt, die Chance kurz vorm 7-Meter oder kurz vor Ende der Verlängerung das Spiel zu entscheiden. Und ich finde, da haben sie es dann, ich glaube, bei einer halben Minute restlicher Spielzeit haben sie es dann nicht clever genug gespielt, weil da hätten sie es eigentlich entscheiden müssen.
Ja, aber das ist wie so oft, ne? Du hast es in der Hand, du willst es entscheiden und dann gehen irgendwie die Nerven mit dir durch. Ich durfte auch das Halbfinale Frankreich gegen Spanien kommentieren und da war es genauso. Da war eigentlich eine völlige freie Chance für die Franzosen zum Ausgleich und dann haben sie es nicht geschafft. Das war das Gleiche. Da hat der Ludovic Fabregas in letzter Sekunde noch vergeben. Entschuldigung, das war nicht Spanien, das war Schweden, meine ich natürlich. Schweden gegen Frankreich war das, wo dann das war, wo Palika das Ding dann hält. Du willst es dann erzwingen und schaffst es nicht. Und das war auch wieder so eine bezeichnende Situation gestern, ja.
Ja, definitiv, ja. Und dann ging sie Meterwerfen und fünf Schützen auf jeder Seite und am Ende hält Perez de Vargas gegen den vielleicht besten Spieler des Spiels mit Alex Dushenbaev.
Genau, das war, finde ich, auch wirklich heartbreaking Moment, weil Alex Dushenbaev hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht, hat die ganze Mannschaft eigentlich durch die ganze zweite Halbzeit speziell dann auch getragen, hat wirklich immer wieder die Entscheidung gesucht. Beachtlich, dass er trotzdem nur 4 Tore am Ende gemacht hat, ne? Also man hat irgendwie auch das Gefühl gehabt, boah, der hat auch viel mehr gemacht und da hat so viel ständig funktioniert. Er hat auch wirklich viel Druck die ganze Zeit gemacht und hat alles versucht. Dass er dann diesen 7 Meter vergibt, zweimal antäuscht und der Vargas da so cool bleibt, wirklich bis zur letzten Sekunde auch nicht zuckt. Also er hebt so leicht das rechte Bein mal und das war das Problem dann bei Andy Wolf. Er hat sich zu früh am Schluss entschieden, in irgendeine Ecke zu gehen und weit rauszutreten und dann wurde er eben da relativ leicht dann überworfen von Ludovic Fabregas. Aber dass wirklich Alex Dushenbaev das Ding vergibt, ich war mir 1000% sicher, der nagelt das Ding irgendwie rein, aber der Vargas hat das Ding wirklich, der hat das sensationell gehalten. Das war wirklich Torhüterarbeit beim 7-Meter par excellence.
Ja, und das, obwohl der Perez de Vargas davor nicht so viele Bälle gehalten hat. Also ich glaube irgendwie in der Verlängerung, glaube ich, vielleicht 1 oder 2 gefühlt, also wirklich nicht so ein großer Faktor gewesen ist eigentlich.
Ja, kommt aber trotzdem auf 27% gehalten der Bälle und Andy Wolf hat auch nur 27,9%. Also die waren eigentlich auf Augenhöhe, weil der Vargas natürlich auch vorher schon stark gehalten hat. Aber ja, dass er dann im 7-Meter-Werfen ein Ding wirklich entschärft, auch noch gegen Alex Dushenbaev, beachtlich.
Ja, hilft mit Sicherheit, wenn man dann auch gegen ihn dann im Training in der Nationalmannschaft mit Sicherheit spielt. Ich glaube, es ist ein kleiner kleiner psychologischer Vorteil, wenn du ungefähr weißt, okay, was erwartet mich so ein bisschen. Ja, und Andy Wolf, ja, ist sehr, sehr bitter für ihn natürlich, aber du hast angesprochen, ich fand es auch, dass er dann gerade beim letzten viel zu früh reagiert hat und ja, da war dann eigentlich klar, okay, das Ding ist dann durch und natürlich, ja, Barcelona als erstes Team jemals in Köln den Titel verteidigen können, also da kann man nur den Hut vorziehen, was dann auch Carlos Ortega in seinem ersten Jahr auch direkt geschafft hat.
Ja, 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 10. Titel war es, glaube ich, auch, ne? Ja. 10. Champions-League-Titel, das 7. ja auch für ihn, 6. Spieler, der erste als Trainer, also das sind Zahlen, da wird ja echt schlecht eigentlich, ne? Da, es gibt so Sportler, die sind immer auf allerhöchsten Niveau und haben keine Titel und dann gibt es solche Menschen, die einfach Titel sammeln und zwar echt wie Unterhosen.
Ja, ist, ich glaube, ich habe es gesehen, die 33 Champions-League-Titel von spanischen und deutschen Mannschaften und der Rest der Welt, ich glaube, irgendwie 28 oder 29, spricht auch für die Dominanz, glaube ich, der jeweiligen Clubmannschaften.
Ja,
aber lass uns auf jeden Fall noch über Kiel sprechen. Ich meine, klar, Spiel um Platz 3 ist jetzt nicht mal das große Brisante, aber es war natürlich trotzdem nochmal spannend. Ging ja da auch da bis ins 7-Meter-Werfen rein gegen Veszprém und ja, am Ende hat es dann halt Niklas Landin entschieden. Da hat halt die Leistung gezeigt, die wir eigentlich schon im Halbfinale von ihm erwartet haben.
Ja, ganz genau, Niklas Landin, der wirklich ja auch so ein herausragender Spieler einfach ist. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Das ist für mich einer der coolsten Torhüter, der mit einer Ruhe immer spielt, der die auch ausstrahlt, der stark im Halten einfach ist, weil er auch keine verrückten Sachen oft macht, ne? Ich finde, der ist wahnsinnig berechnend immer. Gibt ja so unterschiedliche Torhütertypen. Es gibt ja die irgendwie immer geführt durch den 6-Meter-Kreis fliegen und wild hin und her und versuchen durch 1000 Täuschungen den Gegner irgendwie da aus der Fassung zu bringen. Und er ist genau das Gegenteil. Er ist eigentlich immer so, ja, komm, probier's doch. Ich bin da. Das ist keine Chance. Und das ist wirklich schön zu sehen.
Ja, das ist definitiv so. Das kann man ganz, ganz klar sagen. Wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr stark, wie er es wieder gehalten hat. Ich habe, glaube ich, 3 Bälle dann pariert und dann war die Entscheidung mit dem 5. Wurf von oder mit dem 4. Wurf entschieden von Kiel. Also das war ja wirklich, wirklich sehr, sehr stark und ja, hatte natürlich auch nochmal bewiesen, dass er eigentlich schon einer der besten Keeper in diesem Jahr auch gewesen ist. Und ja, alles in allem tolles Turnier mit spannenden Duellen. Ich habe schon ein bisschen andeuten lassen, Artem Karalek, der zum MVP des Turniers geworden ist. So richtig habe ich die Wahlen nicht verstanden, weil für mich war nicht mal der zweitbeste Spieler eigentlich in seinem Team.
So, dann sag mir, wer der Beste war und wer der zweitbeste.
Also für mich war der Beste definitiv Alex Dushibayev bei Kielce. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Du hast doch angesprochen, dass er enorm stark einfach gewesen ist. Und für mich eigentlich der Zweitbeste war eigentlich Andy Wolf. Weil er einfach mit seinen Paraden schon dazu beigetragen hat, dass man halt so weit überhaupt gekommen ist.
Ich sag dir, die nehmen nur die eine Situation.
Wahrscheinlich.
Ohne Schmarrn. Wie oft hast du das wenn der den entscheidenden, er hatte den entscheidenden Treffer erzielt, um wirklich Kielce in die Verlängerung zu retten. Und dann haben die Juroren gesagt, ja, dann müssen wir den nehmen, ist doch klar. Und jetzt hilf mir mal. Wann wird der MVP wirklich bestimmt auch so ein bisschen? Also vielleicht gibt's da auch, ich bin da jetzt, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest. Vielleicht ist es auch so, dass du es nach der regulären Spielzeit quasi bewerten musst in dem Moment. Also das, aber ich bin mir nicht sicher. Also weißt du, was ich meine? Dass die da die Wertung abgeben mussten, die Juroren, so im Sinne von, der jetzt ist klar, dass das wird so ungefähr.
Ja, das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Ich glaube, da gibt es schon irgendwie eine Deadline, glaube ich schon.
Ja.
Aber wann die genau ist...
Boah, also ich finde aber jetzt mal unter uns zwei Gebetsschwestern, ich finde so MVP-Wahlen, das ist ja... Also... Das ist wie Ballon d'Or beim Fußball. Entweder Messi oder Ronaldo. Und da kann jeder andere kann so gut spielen, wie er will. Es wird trotzdem immer Messi so ungefähr. Also das ist deswegen, aber es ist spannend, dass das wirklich Artem Karalek wurde, weil er ist jetzt ja auch nicht so auf dem ersten Schirm, sag ich mal. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man da einfach gesagt hat, komm, der hat Kielce in die Verlängerung gerettet, dem müssen wir es geben. Das hilft nichts.
Und wie gesagt, vielleicht kann es wirklich zeitig so gewesen sein, dass das Gigi Tietzia nach 60 Minuten ne, entscheidet und dann ist natürlich der letzte Eindruck mit dem Treffer natürlich dann schon noch der entscheidende gewesen. Und wie gesagt, er hat ihn nicht schlecht gespielt, möchte ich gar nicht sagen. Aber
3 Tore gemacht, 5 Versuche, das ist okay. Aber
ist in Ordnung, aber ja. Wie gesagt, es gibt halt einen Alex Dushibayev, der halt quasi das Team getragen hat in der zweiten Halbzeit, genau.
Ja, definitiv. Aber ich bin bei dir. Ich hätte vielleicht sogar tatsächlich Andy Wolf da auch genommen am Ende des Tages, weil der hat wirklich stark gehalten, dann auch speziell eben in der Phase, wo Kielce immer wieder rankommen wollte. Das war schon stark.
Genau, und wo sie auch immer wieder noch teilweise Bälle halt vorne verloren haben, hat er sie immer im Reichweite einfach gehalten.
Also da müssen wir schon auch mal drüber reden. Ich finde, die Ausbeute ist schon nicht so besonders gewesen von Kielce gestern, ne? Weil jetzt mache ich mal den Statistikreport auf, weil da siehst du, das finde ich immer noch ganz spannend, da mal kurz reinzugucken. Weil, wie war denn die Ausbeute von den Freunden? Also die Ausbeute von Barcelona war 66% Effektivität und bei Kielce 65%. Also gar nicht so weit auseinander, finde ich spannend.
Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte auch gedacht, dass da Kielce deutlich drunter liegt eigentlich. Also nicht für 60% geschafft hätte. Ja. Zumal sie in der zweiten Halbzeit sogar besser gewesen als in der ersten.
Ja, das geben die Zahlen auch wieder. Da haben wir auch wirklich einen deutlichen Vorteil bei Kielce in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, die haben auch einen Rechenfehler, weil sie haben in der ersten Halbzeit 62 und in der zweiten Halbzeit 65% und dann steht eine 65% rechts. Das geht nicht auf, meiner Meinung nach.
Also glaube ich halt auch für schwierig.
Ja, das klappt nicht ganz. Also bei der Attack Percentage, da ist auf jeden Fall Barca vorne mit 61% und 59% bei Kielce. Aber hey, das Spiel war eng, das Spiel war knapp. Das muss also eng beieinander liegen, die Zahlen. Anders geht's ja gar nicht. Ansonsten wird das Spiel nicht so knapp gewesen sein.
Definitiv, so sieht's aus. Ja, und damit war es dann jetzt mit dem Clubhandball für die Saison 2021-2022. Das war jetzt der letzte Clubwettbewerb. Das heißt, die Jungs dürfen jetzt mal ein bisschen ausruhen, ein bisschen Urlaub machen, bevor es dann schon wieder für einige in 2-3 Wochen schon wieder losgeht mit der Vorbereitung. Aber zumindest können sie sich jetzt mal ein bisschen hinlegen. Tobias, vielleicht zu dem Thema. Ich finde, ein bisschen mehr Regeneration, glaube ich, wird allen Spielern gut tun. Also, dass man das Turnier wieder ein bisschen weiter nach vorne schiebt.
Ja gut, die Diskussion haben wir ja schon ewig, ne? Also die Überspieltheit der Handballer, ich glaube, das wird uns noch lange, 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 lange begleiten. Ich sehe auch keine Verbesserungen da irgendwie. Du wirst nach wie vor jährlich ein Großturnier brauchen mit EM oder WM, einfach auch wegen der Aufmerksamkeit. Du wirst so Clubwettbewerbe wie Champions League und Co. brauchst du auch für die Vermarktung und für die Sponsoren etc. Also du wirst da leider nichts dran ändern können. Ich habe auch noch keinen richtigen Einfall, wie man gleichzeitig die Aufmerksamkeit hochhält und andererseits den Spielern mehr Entlastung gönnt. Also da gibt's vielleicht nur ein, zwei Wege, aber die sind dann auch wieder nicht finanzierbar, dass du sagst, du erweiterst die Kader noch, du machst noch mehr Spieler, keine Ahnung, da gibt's ja verschiedene Ideen, die man da irgendwie einbringen könnte, aber das ist natürlich dann wieder unglaublich teuer, auch für die ganzen Clubs, das können sich dann wieder nicht leisten, beziehungsweise ja, dann hast du trotzdem nur eine erste acht in Anführungszeichen und der Rest ist nur zum Auffüllen da, also und dann dominieren wieder doch nur die Clubs, die einfach wahnsinnig viel Geld haben, also es ist wirklich ein schmaler Grat im Handball, den du da Jahr für Jahr gehst. Und ich verstehe jeden Spieler, der dann auch mal sagt, du, ich reiß mal nicht zu einem Großturnier, weil mir tut alles weh seit Jahren. Und ich meine, wir wissen alle, wie weh Handball tut. Du bist ständig verletzt, irgendwie ein Finger ist immer krumm oder ein Band gedehnt. So, gehört ja schon zum Alltag. Und die schweren Verletzungen wollen wir mal gar nicht drüber reden. Also es ist wirklich jedes Jahr die gleiche Diskussion. Und ich glaube, die Diskussion wird den Handball noch Jahrzehnte begleiten.
Ja, da würde ich dem definitiv zustimmen. Da bin ich definitiv bei dir. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann gibt's gleich Handballteam der Saison mit Tim dann wieder am Mikrofon und natürlich haben wir dann noch nachher das Interview mit Katharina Filter. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt, nachdem wir uns mit dem Final Four beschäftigt haben, der Champions League, wollen wir uns mal mit der Bundesliga beschäftigen und unserem Team der Saison uns mit auseinandersetzen. Und Tim ist wieder jetzt bei mir. Servus, Tim.
Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
Genau, haben das schon ein bisschen vorher aufgenommen, um natürlich euch auch da dieses Team der Saison zu präsentieren, wie auch bei der Handball-Bundesliga der Frauen. Wenn ihr das nicht gehört habt, gerne nochmal nachhören, die Folge. Haben wir darüber gesprochen, was unsere besten Spieler der Saison sind. Das wollte ich heute auch machen und fangen mal prompt mit der wichtigsten Position an, zumindest aus unserer Sicht würde ich mal behaupten, der Torhüter-Position, Tim. Und da würde ich gerne wissen, welches ist denn deine Wahl?
Ja, das war eine der Positionen, die tatsächlich relativ schnell für mich entschieden waren. Klar gibt es einige sehr, sehr gute Torhüter in der Liga, die auch sehr wichtig waren für ihre Teams, wenn man zum Beispiel an Malte Semisch in Minden denkt. Aber für mich führt kein Weg an Kevin Möller vorbei mit der überragenden Saison, die er gespielt hat. Dritter, was die Gesamtparaden angeht. Erster, was die Quote der gehaltenen Bälle angeht, mit 37%. 4 Prozentpunkte vor Landin, der da als nächstes kommt, der auch eine gewisse Anzahl an Bällen parieren musste. Also das ist schon, das sind schon Zahlen, das ist wirklich unfassbar über eine gesamte Saison hin. Und deswegen habe ich mich da für Kevin Möller von der SG Flensburg-Handewitt entschieden.
Ja, ich würde dir da gerne widersprechen, aber mir fällt da nichts ein, was ich da wirklich gegensprechen kann. Also das ist wirklich das überragende Saison, was er gehabt hat. Das darf man nicht vergessen. Er hatte eigentlich nur Benjamin Buric, jemand vor sich, der wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau ist wie Kevin Möller und was er da produziert hat, das ist einfach ja wirklich überragend. Da kann man nur den Hut vorziehen, wie stark er dort ja Spiel für Spiel wirklich pariert hat, was er da wirklich für Zahlen abgeliefert hat. Und auch wenn Niklas Landin ähnlich stark gewesen ist, 33% Quote, nur 5 Bälle weniger gehalten, gut, in 2 Spielen noch weniger, klar, aber das ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und natürlich andere Keeper wie Dejan Mijosaljev, Malte Semisch, der eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat in Minden, um diesen Klassenhalt zu sichern. Aber insgesamt von der Overall-Performance führt halt einfach keinen Weg an Kevin Möller vorbei. Das müssen wir, glaube ich, ganz, ganz klar so festhalten. Dann lass uns mal ja dann auch aufs Feld gehen, auf die Feldposition und dann ja den Blick oder die Durchführung machen von links nach rechts und fangen dann mal auf links außen an. Und da gehe ich dann auch mal direkt ran und nenne meinen Spieler der Saison auf der Position und für mich führt da eigentlich auch kein Weg an einer Person vorbei und das ist Bjarkim Eliasson. 243 Tore, 73% Wurfquote, für den Außen eine gute Quote, geht mit Sicherheit noch ein bisschen besser, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Quote. Zum Beispiel aber besser als Marcel Schiller. Also von daher hat eine überragende Saison gespielt, geht jetzt zu Veszprém, was ja auch eine Auszeichnung dafür ist, wie gut du eigentlich gespielt hast in diesem Jahr. Und diese Lücke zu füllen wird Velemko enorm schwierig, denn er wirklich überall, sowohl im Tempo-Gegenstoß als auch vom Feld, aber auch die 7 Meter, die er sehr sicher getroffen hat. Also das ist wirklich, ja, ganz, ganz starker Spieler. Kann man wirklich nur den Hut vorziehen, was er da geleistet über die ganze Saison über und für mich definitiv der beste Linksaußen der Saison.
Ja, da würde ich auch tatsächlich mitgehen. Ich hatte kurzzeitig auch mal überlegt, einen Kasper Mortensen mit reinzupacken, aber der Unterschied, was die Tore angeht, ist schon nochmal deutlich. Dazu hat Mortensen auch nochmal ein paar mehr 7 Meter geworfen, weswegen ich auch, also für mich führt da auch kein Weg an Eliasson vorbei, wie er sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark und hätte man ja nicht unbedingt so erwartet, nachdem er da aus Berlin nach Lemgo gegangen ist. Aber ja, hat das Vertrauen komplett genutzt und umgesetzt. Von daher für mich auch ganz klar der beste Linksaußen der Liga.
Ja, kann nichts gegen machen. Dann Tim, gerne weitermachen mit Rückraum links. Da bin ich mal gespannt.
Ja, auch da hatte ich direkt einen Namen im Gedächtnis, musste dann aber tatsächlich doch noch mal ein bisschen überlegen. Aber es ist am Ende Sander Sargosen geworden, einfach aufgrund seiner Entwicklung, vor allem in den wichtigen Spielen, wo er sich in der letzten Saison, finde ich, noch ein bisschen schwerer getan hat, diese Rolle, die er ausfüllen soll, für die Kieler auszufüllen. Das hat er in dieser Saison wirklich stark gemacht. Klar geht es hier nur um die Bundesliga per se, aber man kann ja durchaus das, was so die generelle Saison auch international noch mit reinnehmen und ich finde, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht und das Kieler Spiel fällt offensiv schon auch durchaus mit ihm. Deswegen ist sein Ausfall jetzt fürs Final Four natürlich auch schwierig gewesen. Dementsprechend, ja, habe ich mich dafür ihn entschieden, aber muss auf jeden Fall noch einen Namen nennen mit Simon Jepson, der wirklich auch eine überragende Saison gespielt hat, was die reinen Zahlen angeht, mit 176 Toren und 137 Assists. Also der hätte es durchaus auch verdient gehabt, in dieses Team zu kommen. Also das ist schon auch sehr, sehr stark. Und ja, der Entscheidungsspieler beim HCR Lang, das sollte man auch nicht vergessen und unerwähnt lassen.
Nee, definitiv nicht. Hat er wirklich eine tolle Saison gespielt. Man hat wirklich gemerkt, wie wichtig er eigentlich für diese Mannschaft in dem Sinne ist. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark zu beobachten. Und ja, ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe Sander Sargosen in meinem Team, aber ich habe ihn nicht auf Rückraum links, weil er für mich eigentlich eher der Regisseur ist. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und ich habe mich für Rückraum links, es ist wirklich nicht so ganz einfach. Simon Jepson hat eine gute Saison gespielt, und Karls Borger hat eine gute Saison gespielt. Lenny Rubini ist jetzt zum Schweizer Spieler des Jahres gewählt worden, hat auch eine überragende Saison gespielt mit 154 Toren in der Bundesliga und 43 Assists, aber Ich muss einfach Jakob Holl nehmen. 134 Buden, 74 Assists. Mit einer der Gründe, warum die Füchse so lange im Kampf um die Champions League mit dabei gewesen sind. Tolles Jahr gespielt, wirklich. Er ist eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit und auch ganz, ganz wichtige Rolle nimmt er ein in diesem Team, um halt dann die Füchse dann endlich mal in die Champions League wieder zu führen. Das ist ja das große Ziel und da hat er mal wieder alles gegeben, hat alles Mögliche getan, um das zu schaffen. Am Ende hat es ja, wie gesagt, knapp nicht gereicht, aber an Jakob Holm lag dort definitiv nicht und ich möchte gerne den auf jeden Fall mit reinnehmen und dann auf Rücken von Mitte meinen Sander Sargosen setzen. Also man sieht schon zwei nordische Spieler, aber das sind halt beides Weltklasse-Spieler. Das hat man wieder die Saison sehr, sehr eindrucksvoll gesehen. Tim, dann gehen wir gerne zu deinem Spieler auf Rücken von Mitte.
Ja, auch da war es ein Zweikampf, ein sehr enger Zweikampf, aber ich musste mich dann am Ende für Gisli Kristjansson entscheiden vom SC Magdeburg. Er sticht, finde ich, in dieser Mannschaft immer wieder heraus mit seinem Antritt, mit dem, was er für das Team macht, dass er wirklich ohne jede Angst immer wieder rein in die Deckung geht, was er auch aufgrund seiner Schulterverletzung, seiner schweren Schulterverletzung, die er hatte und überwinden musste, wirklich sehr beeindruckend ist, wie er da zurückgekommen ist. Deswegen, ist da für mich eher der Pick auf dieser Position. Aber Damul von Minden muss auch da genannt werden. Ich finde, so ein bisschen an ihm kann man erkennen, warum Minden am Ende die Klasse gehalten hat. Er hat sich wirklich sehr schnell oder er hat dann Fuß gefasst in der Liga, das Team angeführt, war wirklich neben Semisch wahrscheinlich der wichtigste Spieler für Minden in dieser Saison und hat es wirklich auch überragend gemacht. Macht sehr viel Spaß, ihn anzusehen. Also auch da der Antritt, das 1-gegen-1, wie er auch für seine Nebenleute immer wieder Chancen und Wurfmöglichkeiten kreiert. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Deswegen, ja. Auch ihn nochmal so als Honorable Mention danach genannt zu haben, aber Gisli Kristjansson natürlich mit dem Meistertitel im Gepäck nochmal so einen kleinen Vorsprung gehabt, den ich da nicht ignorieren konnte.
Ja, definitiv. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass Andi Schmid wieder eine gute Saison hatte, ne? 159 Tore, 73 Assists. Also auch da hat er wirklich eine gute Rolle gespielt. Sollten wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und Tim, wollen wir eigentlich schon auf rechts außen gehen? Weil ich glaube, vom rechts ist, glaube ich, relativ klar, oder nicht?
mich würd's auch wundern, wenn du da jemand anderes als Oma Ingi Magnusson hast. Also das ist... Ja, wirklich.
Eigentlich müssen wir schon fast an Kreis wechseln, weil eigentlich rechts außen ja auch fast.
Ja, ja, das stimmt. Das ist schon wirklich, das war relativ entspannt, dieser Pick. Und da muss man jetzt nicht groß irgendwie überlegen. Also auch auf rechts außen Hans Lindberg, denke ich, hast du dann wahrscheinlich auch. Auch da komplett logisch. Ich meine, als Torschützenkönig und dementsprechend, ja, das waren zwei absolut logische Auswahlen.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, beide sind ja auch auf Platz 1 und Platz 2 in der entsprechenden Torschützenliste gewesen. Und Oma Ingi Magnusson, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, seitdem er in der Bundesliga ist, was er da immer wieder Woche für Woche dafür überragende Zahlen aufliefert. Das ist wirklich, das kann man wirklich nur absolut den Hut vorziehen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Der ist wirklich der ganz wichtige Mann auf der Position und von daher, ist es wirklich, glaube ich, kann man nur drüber reden, auch bei Hans Lindberg, der jetzt nochmal verlängert hat für ein weiteres Jahr. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön, ihn noch zu sehen. Auch wenn er schon im fortgeschrittenen Alter ist, liefert er weiterhin immer absolute Top-Leistung. Und das ist wirklich, wirklich absolut, absolut stark, was er dort immer wieder Jahr für Jahr trotz seines hohen Alters immer noch performt. Vielleicht nicht unerwähnt lassen wollen, was man mal Vladan Lipovina mit 177 Buden auf Platz 7 hat auch eine starke Saison gespielt. Da hat man sich da auch nochmal, ich glaube, in Bayern entschieden, mit ihm zu verlängern. Nochmal auch eine ganz wichtige Personalie dann, um dann zurückzukommen. Wirklich ganz, ganz stark. Auch wenn er vielleicht ein bisschen eindimensional ist, nicht so der große Assistgeber, aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt in Baling. Und dann lasst uns dann doch jetzt zu unserem Kreisläufer kommen. Und das ist eine Position, wo ich dann ein bisschen gespannt drauf bin, was du für den ja entschieden hast. Weil ich glaube, so den richtig, richtig großen Namen, den man richtig überragend gespielt hat, habe ich jetzt so dieses Jahr nicht gesehen.
Nee, deswegen habe ich mich da jetzt auch für jemanden entschieden, der... einfach es auch schon im vergangenen Jahr in unteren Ligen seinen Weg gegangen ist und sich immer weiterentwickelt hat mit Niklas Weller vom HSV Hamburg. Finde ich sehr beeindruckend auch, ähnlich wie Leiftis hier auf der Mitte, wie die beiden sich auch in der ersten Liga auf dieses Niveau wieder angepasst haben, weiterentwickelt haben und auch perspektivisch wahrscheinlich für die Nationalmannschaft nicht uninteressant sein dürften, wenn die Entwicklung so weitergeht. Vor allem bei Weller hat man, als er dann verletzt ausgefallen ist, auch gesehen, wie wichtig er für diese Hamburger Mannschaft ist. Und deswegen ja, habe ich mich da für ihn entschieden. Wie gesagt, im vergangenen Jahr ja auch der MVP der zweiten Liga gewesen im Aufstiegsjahr. Also ja, das hat er, finde ich, dann nahtlos auch weiter so seine Qualität bewiesen und dass er auf jeden Fall für die Bundesliga mehr als gut genug ist.
Ja, definitiv. Also das hat er wirklich sehr, 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 sehr eindrucksvoll bewiesen, sowieso die Hamburger Mannschaft, auch wenn sie jetzt dann hinten raus nicht mehr ganz so gut gewesen ist, aber gerade zu Saisonbeginn wirklich eine sehr, sehr große Überraschung, das ist wirklich toll gespielt und Niklas Weller ist einer der Gründe dafür, warum, da kann ich das absolut nachvollziehen. Ich möchte aber, um es auch mal ein bisschen, nicht, dass wir alles gleich haben, auch ein bisschen Variation haben, ich würde mich einfach für Johannes Goller entscheiden, denn auch da müssen wir einfach erwähnen, er ist ja der Kopf dieser Flensburger Mannschaft, ganz, ganz wichtige Rolle, sowohl in der Angriff als auch in der Abwehr, wo er im Innenblock spielt, hat sich enorm entwickelt wieder in diesem Jahr, hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich gerade defensiv, und von daher, das ist wirklich auch ein Mann, den ich da ohne Probleme hinstellen würde, der ist ja auch immerhin Nationalmannschaftskapitän und so, also das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was er dort auch performt, auch natürlich in dieser schwierigen Situation für die Flensburger, die ja immer wieder Verletzungen einfach hatten. Und ja, das ist natürlich nicht einfach, aber er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat das Team angeführt und ja, ich kann nur den Hut davor ziehen von dieser Leistung und ja, ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Mannschaft der Saison mitteilen, bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da für ein Team auswählt und ja, dann wollen wir dann jetzt hier eine kurze Pause machen und dann kommen wir gleich zurück und führen ein Interview mit einer Beach-Handballerin, aber sie spielt auch in der Halle, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt sind wir zurück und haben einen Gast bei uns, Tim und ich, und zwar eine Nationalspielerin in der Halle und im Sand, Katharina Filter. Hallo und Servus hier bei uns im Podcast.
Hallo, moin.
Ja, wir haben uns genommen, einfach gesagt, jetzt auch gerade, weil die Beachhandball-WM ja in dieser Woche losgeht, dass wir uns mal mit einer Beachhandballerin besprechen, die auch gleichzeitig in der Halle spielt. Das ist natürlich eine sehr spannende Kombination. Wollen natürlich aber erstmal mit dir als Person und mit dir als Karriere anfangen. Du bist ja im Handball mit Sicherheit früh angefangen. Wann hast du dich entschieden, Handball zu machen und war das so deine erste Wahl oder hast du erstmal so andere Sportarten ausprobiert?
Angefangen habe ich so circa auch mit Schulstart, also so mit 6 Jahren circa. Zwar nicht nur, also ich habe nicht nur Handball ausprobiert, ich habe auch andere Sachen ausprobiert. Wir haben uns, also ich habe noch einen Zwillingsbruder, deswegen haben wir gleichzeitig angefangen. Wir haben noch Hockey angeguckt, Basketball habe ich eine Zeit lang gespielt. Ich habe auch viel Fußball gespielt, aber eher so in der Schule nebenbei, nicht im Verein. Aber dann war schon relativ früh klar für mich, dass Handball der Sport ist, den ich machen möchte.
Und hast es ja sehr erfolgreich betrieben, kann man ja durchaus schon sagen. Wie kam es denn bei dir zum Thema, dass du Torhüterin geworden bist? Weil ich meine, ich kenne das bei Tim und mir, die Geschichte, aber natürlich würde uns auch die Geschichte von dir interessieren, warum dann Torhüter und nicht irgendeine andere Position?
Ja, also es war, glaube ich, ganz klassisch, so dass ich auch eine mit der Größen war. Ich hatte auch keine Angst vorm Ball. Da wurde man natürlich ein bisschen öfter ins Tor gestellt. Und ja, dann hatte ich auch früh Gefallen dran und hat auch früh gut geklappt. Ja, so bin ich ins Tor gekommen. Also tatsächlich nichts Spektakuläres. Nicht, dass ich mich daran erinnern konnte, dass ich da unbedingt rein wollte. Aber ja, am Ende bin ich da gelandet.
Ja, und das hat ja auch durchaus funktioniert. Das ist bei mir war es so, ich war Torhüter gefehlt, stelle ich mal ins Tor und dann, ja, danach ist man dann nie wieder rausgekommen. Gut, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Du hast ja dann erst bei dir in der Heimat gespielt und bist dann ja für ein Jahr nach Viborg ans Sportinternat gewechselt. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt gerne mal ein Jahr nach Dänemark gehen?
Das kam dadurch, dass viele von meinen Freunden natürlich auch mal ein Auslandsjahr gemacht haben oder das geplant hatten. So 9., 10. Klasse war ja so der Zeitpunkt, um ein Auslandsjahr zu machen. Und ich hatte auch sehr Lust darauf. Da fing es aber schon an, dass Handball ja schon sehr in Fokus bei mir gerückt ist und ja sehr priorisiert wurde. Und da dachte ich mir, okay, gut, ich würde gerne ein Auslandsjahr machen, aber muss natürlich irgendwie weiter Handball spielen. Und da hatte meine frühere Trainerin ihr Sohn, der war nämlich auch in Viborg. Und da sind wir drauf gekommen. Dann hat meine Mama ein paar Schulen da angeschrieben und die hatten sich früh gemeldet. Und Ja, so kam das, dass ich dann nach Viborg gegangen bin.
Da hätte ich auch eine Frage zu, denn das ist ja schon eine lustige Parallele, dass auch Emily Bölk dann kurz vor dir auch ein Jahr dort war. Was macht Viborg, was macht diese Sports Academy so besonders oder so anerkannt?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht nur Viborg ist. Es gibt auch andere gute Schulen. Ich weiß natürlich nicht, wie Emmy auf Viborg gekommen ist. Aber bei uns war oder bei mir war das natürlich so, dass die sich früh gemeldet hatten, einer der ersten waren, die sich gemeldet hatten, und die das natürlich auch da super gut machen. Also da sind auch andere internationale Schüler noch mit gewesen, die auch verschiedene Sportarten gemacht haben. Im Endeffekt war auch ein Klassenkamerad von mir mit, das war aber überhaupt nicht zusammen geplant, das haben wir so kurz vor Abfahrt irgendwie rausgefunden, dass wir beide dahin fahren. Ja, ich glaube, dass die einfach sehr offen sind, auch so für internationale Schüler, Schülerinnen, vielleicht mehr als andere Schulen in Dänemark.
Hast du in der Zeit da auch Dänisch gelernt und wie steht es da jetzt drum?
Ja, also da habe ich auf jeden Fall Dänisch gelernt. Da könnte ich das dann auch, also nach 3-4 Monaten, da hat man sich auch nur noch auf Dänisch unterhalten, das hat auch echt gut funktioniert. Ja, jetzt habe ich natürlich eine ziemlich lange Zeit nicht gesprochen, also im Moment so ein bisschen verstehen geht noch, sprechen ist tatsächlich schwierig, aber ich glaube, das wird für alle Nicht-Dänisch-Muttersprachler immer schwierig sein. Aber ja, ich habe jetzt angefangen wieder mit einer App zu lernen und hoffe, dass ich da schnell wieder reinkomme.
Ich weiß gar nicht, ob Dänisch so eine schwierige Sprache zu lernen ist. Also ich weiß ja, weil Deutsch ist ja schwierig mit der Grammatik und so, aber Dänisch, glaube ich, ist Dänisch in der Aussprache das größere Problem oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, schon die Aussprache. Also so das zu lernen ist nicht schwer. Also das ist auch von der Grammatik manchmal fast sogar ähnlich wie so im Deutschen, beziehungsweise eigentlich sogar einfacher. Aber es ist schon einfach zu lernen, finde ich. Nur die Aussprache ist ja schwer.
Na, okay, das glaube ich mir. Das ist bei den anderen nordischen Sprachen ja, glaube ich, auch nicht ganz nicht anders, dass man da wirklich da sehr genau aufpassen muss. Wenn du jetzt ein bisschen zurückguckst, inwieweit hat dir dieses eine Jahr dann in Viborg dann nochmal geholfen oder wie würdest du diese Zeit einfach insgesamt bewerten? Das war mit Sicherheit auch eine sehr intensive Zeit mit Handballinternat in einem Jahr.
Also es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Auch so krafttechnisch, da habe ich auch wirklich angefangen, richtig Krafttraining zu machen. Also das heißt, ich habe da auch das erste Mal so richtig Muskeln aufgebaut, würde ich sagen. Sonst handballerisch natürlich auch. Also die sind da schon mit einer bisschen anderen Philosophie als in Deutschland. Also viel mehr ausprobieren, viel mehr Würfe. Also das hat mich natürlich schon weit gebracht.
Genau, und dann nach einem Jahr bist du dann ja zwar zurückgekehrt nach Deutschland, bist dann aber nicht mehr zurück in den Heimatverein, sondern dann nach Buxtehude, die ja dann auch schon eine der besseren Jugendarbeiten in Deutschland haben und hast dort 3 Jahre gute Erfolge gefeiert. Natürlich auch mit Emily Bölk dann ja auch da zusammengespielt. Was ist so von der Zeit, was nimmst du da einfach mit, was du da besonders nochmal gelernt hast oder war diese Vorbereitung dann für dich nochmal auf die Bundesliga und dann mögliche Profizeit dann nochmal wichtiger, weil es einfach natürlich dann auch ein Bundesliga und gestandener Verein ist?
Also von der Zeit nehme ich natürlich super viel mit. Also da habe ich auch angefangen, mit David Klein Torwarttraining zu machen und das ist natürlich so ungefähr sehr ausschlaggebend für meine Karriere. Das hat mich wirklich sehr weit vorangebracht. Natürlich nehme ich da viel von mit. Also wir haben wirklich coole Zeiten da gehabt, auch mit der A-Jugend-Bundesliga. Das sind Erfahrungen, die man macht, die vergisst man natürlich nicht. Ist natürlich nochmal was anderes, so ein Frauen-Final Four als ein Jugend-Final Four, aber auch in der Jugend bereitet das sich natürlich auf die größeren Turniere vor und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, die Zeit da. Und da hat ja so ungefähr auch meine Karriere angefangen.
Genau, ist dann auf jeden Fall so richtig, richtig losgegangen. Hat dann aber noch nicht so ganz sofort funktioniert, um dann auch den Schritt in die erste Mannschaft zu schaffen. Bei Buxtehude SV ist natürlich auch aufgrund der Qualität im Verein natürlich auch nicht ganz so einfach. Bist dann für ein Jahr nach Rosengarten gegangen und hast prompt die Meisterschaft gewonnen, seid aufgestiegen. Ist natürlich ein kleinerer Verein, ist natürlich zwar auch im Norden. Wie ist der Unterschied zwischen Buxtehude und Buchholz? Kannst du das irgendwie beschreiben? Ist es noch familiärer oder würdest du das bewerten?
Ich würde sagen, dass es schon sehr ähnlich ist. Also die sind ja auch Kooperationsverein und da ist es ja eigentlich schon immer üblich gewesen, dass wenn man nicht den Schritt direkt in die erste Bundesliga schafft, kann man dann zu Rosengarten wechseln, was ich dann ja auch gemacht habe. Und ich würde schon sagen, dass es sehr ähnlich ist. Also auch sehr familiär. Hat natürlich immer viele Ambitionen. Wir sind ja in dem, also als ich da war mit dem Meister geworden in dem Jahr, wir sind aber da nicht aufgestiegen. Das sind die erst ein Jahr danach. Das war natürlich auch immer ein bisschen ärgerlich, wenn man wusste, man könnte aufsteigen, aber im Endeffekt hapert es am Geld. Ja, aber es war trotzdem ein gutes Jahr.
Ja, ich meine, Meisterschaft zu feiern, das ist mit Sicherheit immer was Tolles. Ich glaube, da freut sich jeder dann entsprechend groß drüber. Ich weiß gar nicht, war das deren erster Meisterschaftstitel in der zweiten Liga wahrscheinlich, oder?
Nee, das war, glaube ich, schon deren dritter.
Okay. Sind ja jetzt immer noch so ein Verein, der so ein bisschen so an der Schwelle zweite, erste Liga steht. Natürlich aber auch trotzdem, möglichst immer wieder gut kämpft. Auf jeden Fall einer der kleineren Vereine, der da auf jeden Fall oben immer mitmischen kann. Und dann ging es zurück in die Bundesliga und dann durftest du auch dein Debüt feiern. Denkst du noch oft an dein erstes Bundesligaspiel zurück? Und wenn ja, was fallen dir noch an Szenen ein, an die du dich gerne zurückerinnerst?
Also, mehr ich tatsächlich nicht. Also, ich weiß, bin mir noch nicht mal mehr sicher, wo es war. Es war auf jeden Fall kein Heimspiel, mein erstes Spiel. Ich weiß noch, dass meine Mama und meine Oma und so alle da waren. Aber so an das Spiel an sich kann ich mich tatsächlich nicht mehr so gut erinnern. Dafür war die ganze Saison oder meine erste Saison sehr aufregend. So dafür, dass ich ja als dritte Torhüterin eigentlich unterschrieben hatte und dann direkt eigentlich erste war.
Glaube ich, dass das mit Sicherheit was sehr Aufregendes gewesen ist, dass man sofort dann auch mit dabei gekommen ist und hast es dann ja auch relativ schnell dann auch geschafft, dir dann noch deinen Posten zu erarbeiten. Warst du jetzt auch in der vergangenen Saison auch schon Kapitän im Verein. Wenn wir drauf schauen, hast du so Spiele, wo du dich gerne dran zurückerinnerst oder so Momente, wo du sagst, das war so ein Spiel, wo ich richtig, richtig gut gewesen bin?
Es gibt schon Spiele, wo ich dann sage, ja, da war ich dann schon zufrieden mit mir, da habe ich gerne gespielt. Ich weiß nicht, ich bin wirklich schlecht daran, manchmal mich an Spiele zu erinnern. aber klar, also so besondere Spiele wie zum Beispiel mein erstes Länderspiel, an sowas kann ich mich natürlich schon gut erinnern, zumindest, also jetzt nicht an den Spielverlauf, aber so an die Emotionen, die ich gespürt habe, und daran erinnere ich mich natürlich gerne zurück. So.
Mhm. Und dann, ja, hast du im vergangenen Jahr 2021 dann auch dein Debüt in der Nationalmannschaft feiern dürfen. Das war mit Sicherheit auch was sehr Besonderes. Kannst du dich noch an den Anruf vom Bundestrainer erinnern, was er gesagt hat oder wo du gewesen bist? Das ist ja auch immer etwas, was mit Sicherheit in Erinnerung bleibt eigentlich.
Ja, also bei mir war es ja so, Debbie war ja Torwarttrainerin bei Buxte und beim DHB. Das heißt, meine Einladung oder die habe ich dann eher über sie bekommen, die Info, dass ich dabei bin oder nicht. Wobei da war ich natürlich super aufgeregt, habe sie die ganze Zeit gefragt, so, und wie ist es, bin ich dabei oder nicht? Und sie die ganze Zeit, hat nichts gesagt und hat mich dann wirklich warten lassen, bis dann die E-Mail kam. Und da bin ich gerade vom Training rausgegangen, war mit meiner Mitbewohner Liv Süchting, bin rausgegangen, habe dann gesehen, oh, die E-Mail ist da, habe dann schnell geöffnet, direkt zur Einladung zum Kader gescrollt und dann stand ich dann drauf. Und dann haben wir uns dann zusammen mega doll gefreut. Und das war einfach ein super schönes Gefühl, weil man dann doch sehr angespannt war und da unbedingt mit wollte und dann den eigenen Namen da zu lesen, war schon sehr cool.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das was sehr Besonderes gewesen ist. Und du warst dann ja dann sogar bei der WM mit dabei, schon relativ schnell. Das ist ja mit Sicherheit auch nochmal was Besonderes, was man auch natürlich dann auch aufsaugt, als noch junge Spielerin, dass man direkt dann noch in Spanien mit dabei sein darf bei so einem ersten großen Turnier, ist mit Sicherheit auch nochmal was richtig Aufregendes gewesen.
Auf jeden Fall. Also erstes großes Turnier, da ist man natürlich auch sehr aufgeregt. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich habe dann ja auch sogar noch relativ viel Spielanteil bekommen. Bin eigentlich auch ganz zufrieden mit mir, mit dem Turnier. Klar, habe auch gemerkt, dass da noch wirklich was fehlt, um die Weltspitze zu erreichen. Aber dass es nichts ist, was ich nicht erreichen könnte. Und habe jetzt einfach mega Bock, so dieses Niveau dann auch zu erreichen.
Genau, und über deinen Wechsel, natürlich aber auch über die Vergangenheit mit Buxtehude und deiner zweiten Leidenschaft, dem Beachhandball, wollen wir jetzt in einer kurzen Pause sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt sind wir zurück und haben weiterhin Katharina Filter bei uns zu Gast, Nationaltorhüterin in der Halle und auch auf dem Beach, im Beach, also im Sand. Und da wollen wir gleich natürlich drüber sprechen, aber noch erstmal mit ihr natürlich über die vergangene Saison besprechen. Ne? Buxtehude ist auf Platz 3 geschafft, steht damit mal wieder im europäischen Wettbewerb. Wie würdest du die Saison bewerten? Natürlich klar, Platz 3 ist immer schön, aber es war nicht mehr möglich mit diesen starken Teams aus Dortmund und Bietigheim.
Also ich glaube, mit Platz 3 haben wir schon das Beste rausgeholt, was ging. Das hätte von Anfang an ja auch irgendwie niemand erwartet, aber wir sind schon von Beginn an gut gestartet und ja, da dachte man noch so, gut, wir haben Glück, wir hatten nur da die ersten paar Spiele gewonnen, aber das hat sich weiter so durchgezogen und wir haben uns alle, jeder individuell auch super weiterentwickelt. Spiele noch gedreht oder am Ende gewonnen, die wir vielleicht die Saison davor noch verloren hätten. Also ich bin eigentlich echt stolz auf die Mannschaft, was wir so geleistet haben. Und man konnte wirklich eine Entwicklung sehen und wir sind auch viel konstanter geworden, so im Vergleich zur vorherigen Saison. Und klar, mit Bietigheim und Dortmund da vorne, also das ist nochmal einen Ticken höher. Und das ist schon okay, so dass die beiden da oben stehen.
Jetzt vielleicht mal ausgesprochen, wir reden ja darüber, dass natürlich, klar, wenn man guckt, die Tordifferenz bei Bietigheim plus 302, das ist natürlich schon eine enorm hohe Anzahl. Ist das für dich vielleicht auch ein bisschen zu schädlich, wenn es so zwei dominante Teams gibt, die die Liga so ein bisschen bestimmen? Oder ist das halt einfach so, dass das Schöne ist, dass es so zwei starke Teams gibt, die auch europäisch dann auch mit den anderen Mannschaften mithalten kann, dass man dann als anderes Team oder als Bundesliga-Team dann noch einfach eine Schippe drauflegen muss?
Also ich muss sagen, ich finde es im Moment eigentlich echt schön, dass Bietigheim vor allem als deutsche Mannschaft auch europäisch so erfolgreich ist. Da unterstützt man die natürlich auch gerne und Bietigheim war in der Bundesliga auf jeden Fall nicht zu schlagen diese Saison und ja auch europäisch nicht. Und das finde ich einfach schön zu sehen, dass auch der Frauenhandball langsam in Deutschland den Schritt geht, auch international besser zu werden. Natürlich hat Bietigheim auch viel eingekauft, so vom Ding her. Für die Liga, klar, könnte man denken, dass es auch ein bisschen doof ist, dass einer da so durchmarschiert. Andererseits ist es auch ein Reiz für die anderen Mannschaften, dann natürlich besser zu werden und das Niveau auch zu erhöhen. Also würde ich sagen, ist es so noch okay, weil wenn man bedenkt, dass das hier, glaube ich, dein erster deutscher Meistertitel ist, glaube ich, und vorher hat es ja Dortmund gewonnen, ist es jetzt nicht so, dass Bietigheim das seit 10 Jahren konstant dominiert.
Ja, das stimmt schon. Also das ist jetzt nicht so, aber natürlich klar, es ist natürlich sehr beeindruckend, wie sie spielen und das natürlich auch international dann so gut vertreten wird. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr förderlich natürlich auch für die Entwicklung des deutschen Handballs. Du selbst hast dich ja jetzt auch entschieden, nochmal einen anderen Schritt zu machen. Du gehst jetzt nach Dänemark zu Kopenhagen. Wie kamst du zu der Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne ins Ausland wechseln? Was sind so deine Gedankengänge dazu gewesen?
Ich war einfach bereit, einen neuen Schritt zu gehen. Wusste, dass ich bei Buxtehude, das ist auch eine sehr junge Mannschaft, hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber dass ich einfach bereit für eine Veränderung war, vielleicht auch ein bisschen vom Niveau her ein bisschen was anderes zu suchen. In Deutschland war da ja schon mit Bietigheim und Dortmund wären da das Station gewesen, wo aber beide Torhüterinnen schon unterschrieben hatten. Das heißt, für mich war schnell klar, gut, in Deutschland werde ich nicht wechseln. Und da habe ich mich dann auch mit meinem Berater zusammengesetzt und haben dann auch angefangen, im Ausland Vereine zu suchen. Und da ich ja schon mal in Dänemark war und mir auch die Liga sehr gut gefällt, war dann auch relativ früh klar, dass ich gerne nach Dänemark gehen würde.
Wie würdest du die Liga im Vergleich zur deutschen Liga einschätzen, von der Qualität her?
Ich würde schon sagen, dass sie besser ist. Man sieht ja auch, dass die international die Plätze, dass die da weiterkommen als die deutschen Mannschaften. Und ich würde auch sagen, dass das Niveau so bis zur Mitte hin höher ist als so der Rest, der untere Teil von Deutschland.
Du hast in einem Interview mit Handball World die Vision angesprochen, die dich so ein bisschen gepackt hat von dem Verein. Wie sieht die denn so aus? Was wurde dir so präsentiert auch für die Zukunft? Also du hast ja auch einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das ist ja im Handball durchaus schon ein langer Vertrag. Normalerweise sind ja so 2 Jahre die Norm. Was hat dich da überzeugt?
Ist auch, die haben jetzt auch einen kleinen, ja, ich sag mal einen kleinen Umbruch. Sie haben auch neue Trainer. Sie wollen die Mannschaft ein bisschen jünger aufziehen, also sie verjüngen sich ein bisschen, aber jetzt nicht viel. Haben aber auch viele neue Spielerinnen geholt und haben halt einfach Lust, so die nächsten Jahre eine neue Mannschaft aufzubauen. Also gucken jetzt eher langfristig und nicht nur auf die nächste Saison, sondern auch auf die folgenden.
Jetzt ist ja so, du bist jetzt nicht die erste deutsche Spielerin, die in den letzten Jahren den Weg in eine größere europäische Liga geschafft hatten. Ist es auch ein Qualitätsnachweis, einfach, dass die Qualität in der deutschen Mannschaft oder der deutschen Spielerin noch gestiegen ist? Weil, wenn wir jetzt zurückerinnern, so vor einigen Jahren waren ja deutsche Spielerinnen bei internationalen Teams, auch die in europäisch gespielt haben, bisher ja eher seltener zu sehen.
Ich würde sagen, dass es auch für das deutsche Team wichtig ist, dass viele oder dass wenigstens ein paar Spielerinnen auch im Ausland spielen, um einfach diese internationale Erfahrung zu sammeln oder halt auch national in deren Ländern einfach ein neues Niveau kennenzulernen. Das Deutsche würde ich jetzt nicht als das höchste Niveau einschätzen. Von daher sind die europäischen Länder schon manchmal vor denen, würde ich sagen. Und das ist natürlich auch eine Bereicherung für das deutsche Team, wenn da mehr im Ausland spielen, auf anderem Niveau spielen, andere Spielerinnen sehen. Dann vielleicht auch andere Spielerinnen besser kennen, weil sie in der Liga mit denen zusammenspielen. Ja.
Ja, definitiv. Ich glaube, da können die Deutschen einfach nur profitieren, wenn man dann wirklich dann regelmäßig diesen hohen Wettbewerb hat, dass man dann einfach weiß, was dann auf einen bei auch dann großen Turnieren natürlich dann entsprechend zukommt. Ja, dann lass uns mal dann zu deiner zweiten Karriere kommen, deiner Karriere im Beachhandball, wo du ja seit 2001 auch in der Nationalmannschaft bist. Hast du schon früh Beachhandball gespielt? Weil ich meine, du kommst ja auch aus dem Norden, das ist ja wahrscheinlich relativ naheliegend, oder hat sich das so spontan ergeben?
Also, man hat früher natürlich so Spaßturniere gespielt in der Jugend. Also, so natürlich.
Da kennt sie nicht.
Saison, genau. Also, in der Jugend dann einfach Spaßturniere gemacht und das war so meine erste Erfahrung, dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Dann war das sehr spontan mit der Nationalmannschaft, dass ich dann gefragt wurde, ob ich da mitmachen möchte. Habe ich natürlich direkt ja gesagt, habe dann einen Lehrgang mitgemacht. Beim ersten Lehrgang habe ich mich noch ziemlich verloren gefühlt, aber das ging dann auch schnell, habe dann schnell das Timing rausbekommen, hat auch schon von Anfang an sehr viel Spaß dabei und ja, so bin ich dazu gekommen.
Ja, ist natürlich wahrscheinlich einfach dadurch, dass ja der Beachhandball auch ein bisschen mehr jetzt gefördert werden soll, dann auch möglich olympisch werden soll. Was macht für dich die Faszination Beachhandball aus? Für diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen, wie würdest du die überzeugen wollen, jetzt unbedingt mal hier Beachhandball anzuschauen?
Es bringt einfach super viel Spaß. So, die Atmosphäre, die Stimmung ist da zwar die ganze Zeit locker und man hat auch wirklich Spaß, aber wenn man dann in dem Spiel drin ist, dann packt das einem trotzdem und man hat einfach Lust und es ist natürlich auch schön anzusehen. Also wenn man da Pirouetten und Camper angucken kann, hat das natürlich auch schon da ein bisschen was Ästhetisches, was man da angucken kann, bringt natürlich Spaß. Und einfach, mir gefällt auch die Atmosphäre, die Stimmung da und vor allem so große Turniere oder generell auch deutsche Turniere am Strand oder so, bringt halt super viel Spaß.
Ja, definitiv. Wie schwierig ist es für dich, dich umzustellen? Weil ich meine, du siehst ja nicht häufig in der Bundesliga, dass jemand vor dir Pirouetten macht oder auch Campertricks sind ja auch eher eine Seltenheit. Musst du dich da irgendwie umstellen oder wie sieht das aus für dich als Torhüterin?
Ja, also ich würde sagen, das erste Training ist dann schon immer noch mal ein bisschen holprig, aber inzwischen geht das super schnell, dass ich das da schaffe, da umzudenken, dass ich da einfach mich daran erinnere, dass ich einfach noch länger warten muss, dass wenn gesprungen wird, nicht geworfen wird, sondern erst nochmal sich gedreht wird. Aber das dauert inzwischen nicht mehr lange, dass ich da wieder reinkomme. Aber ja, eine kleine Umstellung ist dann natürlich auch geschuldet durch den Untergrund. Da merke ich immer wieder, dass man nicht so weit springen kann im Sand, aber da kommt man auch schnell wieder rein.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Mit Sicherheit Sand und Hallenboden, das ist ja nochmal was komplett anderes von dem Untergrund her. Das macht es mit Sicherheit nicht mal. Ist einfach eine Umgewöhnung. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, genau.
Ja.
Genau, jetzt seid ihr ja letztes Jahr Europameister geworden. Vielleicht ein bisschen zur Überraschung einiger, aber habt ihr ja auch einige Spielerinnen mit dabei, wie eine Lucy Marie Kretschmer, die ja auch beides spielt, also sowohl Halle als auch auf dem Beach, also in meinem Beachhandball. Wie war das Turnier für euch? Ich meine, ihr habt euch ja wirklich quasi in so einen Rausch gespielt und dann wirklich diesen Titel euch geholt.
Ja, also es war für uns alle auch sehr überraschend. Viele von dem Kader, also oder ein paar zumindest, waren auch 2 Jahre zuvor in Polen mit dabei. Da sind wir 10. geworden. Das heißt, wir hatten natürlich Ambition, weit zu kommen und sind dann auch wirklich gut gestartet in das Turnier. Haben ja wirklich jedes Spiel gewonnen. Haben, glaube ich, sogar in der Vorrunde keinen einzigen Satz abgegeben. Und ja, wie du gesagt hast, also da haben wir jetzt irgendwie in so einen Rausch gespielt, hatten einfach mega Bock, aber wir sind auch nicht übermütig geworden. Also wir wussten natürlich schon, okay, wir haben jetzt wirklich Bock und wir können das auch schaffen, aber es ist noch nicht vorbei. Und ich habe in Erinnerung das Viertelfinale, wo wir davor alles gewonnen hatten, aber mit dem Viertelfinale, wenn man das verliert, man ja einfach nur noch Neunter werden könnte. So, und das war schon ein sehr spannendes Spiel, aber wir haben uns wirklich auch sehr gut vorbereitet auf jedes Spiel. Da haben unsere Trainer auch echt gut immer Video gemacht. Die haben das gut besprochen. Wir haben uns vorbereitet auf jedes Spiel und ja, sind dann Europameister geworden.
Genau, habe wirklich alle überrascht, dass sie diesen Titel geholt hat. Ich glaube, vor dem Turnier war Deutschland eher Außenseiter, als wirklich schon als Titelkandidat mit einzusortieren. Aber man hat es geschafft und hat jetzt dieses Jahr die WM vor der Brust und die World Games auch noch. Also du spielst dann schon ja quasi durch. Das ist ja keine großartige Pause jetzt von der Halle über den Beach und dann geht es ja schon wieder mit der Vorbereitung los. Ist das für dich dann körperlich schwierig, dich darauf einzustellen oder würdest du gerne mal sagen, okay, ich hätte es gerne mal so 1-2 Wochen mal ein bisschen Urlaub, einfach um abzuschalten?
Also natürlich hätte ich nichts nach den World Games nochmal 1-2 Wochen Urlaub zu machen, aber mir ist auch bewusst, dass die Vorbereitung losgeht und da sage ich auch selber, dass ich die Vorbereitung mitmachen möchte, vor allem in der neuen Mannschaft. Möchte man da auch nicht irgendwie den Anschluss verpassen oder da irgendwie nochmal später kommen. Das ist natürlich ein straffes Programm jetzt, aber wir haben auch versucht, mit unseren Trainern und auch unserem Athletiktrainer einen Plan zu bekommen, dass wir auch die Zeit zwischen WM und World Games gut regenerieren, gut ernähren, gut schlafen und all sowas, dass wir auch wirklich ausgeruht sind und dann auch die World Games spielen können. Und für die anderen, also jetzt ist ja quasi Vorbereitung und alle haben schon Laufpläne und Kraftpläne. Die machen ja auch nicht nichts und ja, daher denke ich, es wird wahrscheinlich anstrengend, aber körperlich denke ich, dass ich das gut schaffen werde.
Und wie sieht so die Zielsetzung aus jetzt für die WM? Ihr trefft in der Vorrunde auf Brasilien, Norwegen und Ungarn. Euer Trainer Alexander Novakovic hat gesagt, das ist eine Hammergruppe. Wie sieht da so der Vorausblick aus auf diese Vorrunde?
Ja, die Vorgruppe ist wirklich schwierig. Finde ich so jetzt schwer zu sagen. Also wir wollen natürlich die Vorrunde gut überstehen, da eine gute Ausgangssituation haben. Und dann würde ich sagen, wieder so wie letztes Jahr gucken, wie weit wir kommen. Also Ziel ist natürlich so weit wie möglich und die Vorrunde gut abzuschließen und eine gute Ausgangslage zu kommen. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht.
Ist da jetzt nach dem Europameistertitel, dadurch, dass ja auch 11 Europameisterinnen mit dabei sind im Kader, auch der eigene Anspruch nochmal so ein bisschen mehr gestiegen? Und denkst du, die anderen Teams werden euch vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf der Rechnung haben als im letzten Jahr, einfach ja durch diesen Titel gewinnen?
Das denke ich auf jeden Fall, dass andere Teams jetzt auch mehr auf uns achten oder vielleicht mal mehr Spiele von uns angucken. Letztes Jahr waren wir ja wirklich Underdog. Ich glaube, da hatte sich keiner auf uns vorbereitet. Das ist natürlich jetzt was anderes. Aber ja, auch der eigene Anspruch ist natürlich gestiegen. Ich glaube, wir alle sind heiß drauf, so weit wie möglich zu kommen. Natürlich möchte man diesem Europameistertitel jetzt auch gerecht werden und auch dafür sorgen, dass der Beachhandball in Deutschland angesehener wird. Natürlich möchte man auch dafür eine gute Platzierung erreichen.
Was würdest du dir, also es gibt ja die deutsche Serie ja auch mit einigen Turnieren, was würdest du dir da noch wünschen einfach, wie man vielleicht auch Beachhandball dann noch ein bisschen präsenter macht? Ist da vielleicht so eine Olympia, also die Aufnahme ins olympische Programm vielleicht sehr wichtig dafür?
Das denke ich auf jeden Fall. Also ich glaube, für die Sportlerin als auch für ja den Sportart, für Sportart wäre es ein guter Schritt oder ein großer Schritt, wenn das olympisch wird. ich glaube, auch in Deutschland würde da dann vielleicht so ein kleines Umdenken nochmal mitkommen, wenn es olympisch wird. Es ist dann ja doch nochmal anders angesehen, ob es eine olympische Sportart ist oder nicht. Das wäre natürlich schon sehr cool, wenn das soweit kommen würde. Sonst die deutsche Tour, die finde ich, ich finde die gut. Finde ich auch gut organisiert, gut geplant. Ist natürlich immer schwierig. Jetzt, vor allem, wenn wir Turniere spielen, dann können wir die Spielerinnen fast kein Turnier mitspielen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber dafür kann Deutschland ja nichts. Die planen ja die internationalen Turniere nicht. Sonst, klar, ist auch immer schwierig mit den Vereinen, ob die dann die Wochenenden freigeben, um Beach-Turnier zu spielen oder nicht. Das ist natürlich auch immer eher eine Ausnahme. Also die Spielerinnen, die erste oder zweite Bundesliga spielen, sobald Vorbereitung beginnt, es ist auch schwierig für die, an der GBO teilzunehmen, geschweige denn an der deutschen Meisterschaft, da diese ja auch immer am 1. August-Wochenende ist und da ja auch Vorbereitung voll im Gang ist.
Letzte Frage. Angenommen, Beachhandball wird olympisch und die deutsche Mannschaft qualifiziert sich für Hallen- und Beachhandball. Welche Sportart würdest du spielen?
Das ist eine super schwierige Frage, aber da Beachhandball wird ja jetzt frühestens, glaube ich, 28.
Ja, 28, glaube ich, ja.
Genau, und bis dahin muss ich mal gucken, wie das zeitlich überhaupt passt. Also im Moment plane ich leider schon damit, dass es jetzt vielleicht meine letzten Großturniere sind beim Beachhandball. Da ist es leider nochmal so, Halle nochmal mehr angesehen ist. Da im Moment natürlich für 24 die Chancen, olympisch zu spielen, natürlich größer sind als für den Beachhandball und mich da dann eher auf die Halle konzentrieren werde. Und ja, es ist ja auch noch lange hin und bis dahin wird bestimmt noch viel passieren. Dann werde ich mal gucken, falls das der Fall sein sollte und ich noch beide spiele. Mal gucken, wie ich mich dann entscheide.
Okay, gut, super. Ja, dann wünschen wir erstmal ganz viel Erfolg natürlich für WM und dann auch für die World Games, die ja dann anstehen. Wir sind sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Drücken euch natürlich auf jeden Fall die Daumen, werden das auch bei uns natürlich dann begleiten, werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die Ergebnisse sind. Das Interview jetzt natürlich vor dem Turnier aufgenommen. Deswegen werdet ihr schon wissen, wie die ersten Spiele ausgegangen sind der deutschen Mannschaft, wie sich Katharina Filter und ihre Teamkolleginnen geschlagen haben. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall folgen bei den Social Media Kanälen eurer Wahl, um weiter auf dem Laufenden zu bleiben. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handle Anwurf jeweils. Und dazu dürft ihr uns natürlich auch gerne eure Rezension dann lassen, schreiben, was euch gut gefallen hat, woran wir noch gerne arbeiten können. Und dann gibt es uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.